Das ist der Podcast Planet Agile mit Komplexitätsjunkie Marc Schmettkamp. Der Podcast, der sich die Komplexität der Welt vornimmt, Irrtümer aufdeckt und Lösungsansätze für dein Unternehmen betrachtet.
Ja, erstmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig über diese erste Folge, die wir heute gemeinsam aufnehmen dürfen. Mein Name ist Marc Schmettkamp. Ich bin hoffentlich inzwischen bekannt als der Komplexitätsjunkie. Und ich habe mir gedacht, die erste Folge möchte ich ganz ehrlich nicht alleine aufnehmen. Deswegen habe ich mir die Unterstützung eines Co-Hosts oder einer Moderatorin dazu genommen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir bist, liebe Birgit. Willkommen, Birgit Eschbach.
Marc, ich freue mich auch. Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich dich unterstützen darf. Und ich bin gespannt, was wir heute über dich herausfinden, wer du bist, wer der Komplexitätsjunkie bist. Zunächst einmal darf ich dir aber ganz herzlich zu zwei Premieren gratulieren. Denn nicht nur, dass diese Woche der Podcast aufgenommen wird, sondern du hast diese Woche auch geheiratet. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen lieben Dank, Birgit. Ich habe es fast befürchtet, dass du damit um die Ecke kommst.
Das ist was Besonderes.
Ja. Ich finde es. Wenn auch zum zweiten Mal, aber ja, es ist was Besonderes.
Es ist was Besonderes. Und wenn du die Woche Revue passieren lässt, ich weiß nicht, ob du sowas machst, so wie Wochenpläne und Reflexionen, dann hoffe ich, dass die Hochzeit an Nummer 1 steht und der Podcast an Nummer 2.
Na, anders kann es ja gar nicht sein.
Schön. So, dann mal rein in die Folge, lieber Marc. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Olaf Scholz. Die Menschen möchten etwas über dich erfahren, bevor wir was über den Komplexitätsjunkie erfahren. Stell dich doch mal kurz vor.
Oh je, an dieser Stelle wird es wahrscheinlich ziemlich komplex, wenn ich so zurückdenke. Ja, wer bin ich oder was bin ich? Ich bin als Geschäftsführer einer kleinen, aber doch sehr feinen Consulting-Agentur in Berlin-Brandenburg tätig. Wir oder mein Unternehmen, wir haben uns darauf konzentriert, das Thema Komplexes in die Arbeitswelt zu bringen. Also kurz gefasst, wir unterstützen Unternehmen, Teams, Führungskräfte und Menschen in Unternehmen vom Mittelstand bis zum Großkunden dahingehend mit Komplexität besser umgehen zu können und helfen dabei, Geschäftsprozesse und Arbeitsprozesse zu etablieren, die das einfach möglich machen.
Ich freue mich, dass du sagst, ihr unterstützt dabei, mit der Komplexität besser umzugehen. Als du zum Start gesagt hast, wir bringen Komplexität in die Unternehmen rein, habe ich gedacht, ist wahrscheinlich schon vieles da, oder?
Ja, ob da wirklich so vieles da ist, ich glaube, da werden wir nachher im Laufe der nächsten Minuten nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, es ist vieles da und wir glauben allerdings daran, dass vieles, ich möchte nicht sagen, falsch gemacht wird, aber ich bin davon überzeugt, wir versuchen Komplexes einfacher zu machen und wir verfolgen den Ansatz, dass eben genau das Gegenteil der richtige Weg ist, dass wir eine Riesenchance haben, mit der heutigen Zeit besser umgehen zu können, indem wir uns auch trauen, komplex zu sein und diese Komplexität zuzulassen. Darin liegt für uns eine Riesenchance unserer Meinung nach. Und ja, also Erfahrungen zeigen auch, dass das funktionieren kann.
Ja, das ist jetzt schon mal schön. Das ist ein tolles Wort, was da drin war. Komplexität als Chance. Das ist ja so euer Credo. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, du bist der Komplexitätsjunkie? Vielleicht, wie lange machst du das? Seit wann bist du da in diesem Rabbit Hole Komplexität drin und sagst so, das macht mir Spaß, das ist meins.
Ihr würdet mir einfach mal erlauben, 1-2 Minuten lang auszuholen, um mal zu schauen, wo komme ich denn eigentlich her? Denn ursprünglich war das nicht mein Berufsleben. Das war nicht das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich bin ganz, ganz klassisch und traditionell, habe ich zunächst einmal Jura studiert und bin aber dann im Großkonzern gelandet und habe in Großkonzernen in ganz klaren und klar definierten Strukturen arbeiten müssen. Und habe festgestellt, dass das nicht das Leben ist, was ich mir in Zukunft vorstelle. Und irgendwann war die Entscheidung klar. Ich habe ganz von vorne angefangen, habe mich auf das Geschäft Training und Unternehmensberatung konzentriert und habe gemerkt, dass genau diese Strukturen, unter denen ich selbst auch gelitten habe, dafür gesorgt haben, dass Menschen und heutzutage Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ganz große Schwierigkeiten haben, mit der Welt umgehen zu können. Und mit dem Bewusstsein, dass ja, vorher hat mir Komplexität Angst gemacht, dass ich das Ganze als Riesenchance anerkennen kann oder sehen kann, habe ich mich dazu entschlossen, einen anderen Weg zu gehen und Unternehmen eben genau dabei zu begleiten, so ein bisschen da rauszukommen und sich etwas wohler zu fühlen bei dem, was wir jeden Tag tun dürfen und müssen.
Das heißt, du hast dann den Weg aus dem Konzern, aus dem Unternehmen heraus gemacht und hast du dann nochmal eine Ausbildung gemacht oder bist du mit dem Praxiswissen in die Selbstständigkeit gestartet?
Ich habe beides gemacht. Ich habe das Praxiswissen mitgenommen, was ich aus der Vergangenheit einfach im täglichen Tun erlernen durfte, habe aber auch nochmal viel Zeit und viel Energie da rein investiert, mich zu professionalisieren. Autodidakten gibt es in meinem Bereich sehr viele. Aber es gibt umso weniger, die genau wissen, wovon sie reden und was sie tun. Und mein Anspruch war es immer, irgendwo eine fundierte, hintergründige Wissensgrundlage zu haben. Ich habe also diverseste Ausbildungen in unterschiedlichsten Bereichen nochmal hinterhergeschossen, um dann wirklich sagen zu können, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich in die Selbstständigkeit genau mit diesem Bereich gehen.
Klasse. Jetzt ist das ja keine Erfindung der Neuzeit mit der Komplexität, ne?
Ja, beileibe nicht.
Und ich vermute mal, dass du dich bei der Vorbereitung darauf, dieses Thema als Kernthema eures Unternehmens zu nutzen, auch mal damit beschäftigt hast. Wann ging es denn eigentlich damit los?
Das ist eine hochspannende Frage, Birgit, weil die lässt sich so einfach nicht beantworten, denn eigentlich gibt es keinen Startpunkt.
Ja.
Also wir glauben ja so ein kleines bisschen, alles, was wir gerade im Moment erleben, ist eine Erfindung der Neuzeit, geschuldet durch Digitalisierung und whatever. Im Endeffekt ist das falsch. Ich mache mal ganz gerne so ein Gedankenexperiment und überlege mir, wenn ich jetzt mal nehmen wir eine Bauernfamilie im Mittelalter fragen würde, ob sie die Welt als komplex empfinden würden. Ja, sie werden mich erstmal fragen, was ist überhaupt, was steckt hinter diesem Wort dahinter? Und meine Antwort wird sein, naja, die Zukunft ist unvorhersehbar. Es gibt viele Faktoren, die du als Überraschungen anerkennen kannst oder sehen musst, wo du gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Dinge sind nicht regulierbar oder regelbar. Dann kann ich dir sagen, diese lieben Bauern im Mittelalter werden genau das sagen. Es war und es ist schon immer komplex gewesen und es wird sich auch nicht ändern, denn das Einzige, was wir definitiv nicht haben, obwohl wir schon seit Jahrhunderten daran forschen und überlegen, wie wir es rausfinden können, ist eine funktionierende Kristallkugel, die uns die Zukunft sagt.
Du hast jetzt gerade eine kleine Definition schon geliefert zu dem, was Komplexität ist. Ist das richtig?
Na, so ein kleines bisschen habe ich das schon, ja.
Ja, ja. Mitunter ist es ja auch so, dass man gar nicht mehr so unterscheiden kann. Ist das komplex oder ist es einfach nur kompliziert? Das steht ja manchmal so im Beziehungsstatus auf Social Media. Aber kommt das im Berufsleben
auch? Bei mir nicht
auch?
Mehr seit gestern.
Fingers crossed. Kommt das im Berufsleben auch vor, dass die Menschen sagen, boah, die Komplexität, die überfordert uns? Und in Wahrheit haben sie eher das Gefühl, dass alles zu kompliziert ist, zu schwierig?
Das ist ja, weißt du, das ist ja fast eine philosophische Frage. Mhm. Aber es lässt sich doch relativ einfach beantworten, obwohl philosophische Fragen selten einfach zu beantworten sind.
Och, da können wir ja mal Lanz und Brecht hören.
Ja, das stimmt. Ich differenziere das gerne. Etwas, was komplex ist, ist nicht durchschaubar. Um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Ich kann Komplexes nicht verstehen im engeren Sinne. Kompliziertes hingegen kann ich verstehen. Denn bei Komplizierten gelten klare Regeln, klare Ansätze, wie etwas gelöst werden kann. Es gibt ein Gesetz, es gibt eine Verständlichkeit, es gibt eine Kausalität, die mir sagt, bei einem komplizierten Problem, mag es noch so kompliziert sein, kann ich mir überlegen, welche meiner bekannten Lösungsszenarien funktioniert und ich werde eine finden, die funktioniert. Im Komplexen ist es anders. Komplexität bedeutet, ich erlebe tagtäglich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende ungeplante Überraschungen, mit denen ich nicht rechnen kann und mit denen ich erstmal nicht weiß, wie ich mit umgehen kann. Und das ist ein feiner Unterschied, den ich im Moment in vielen Unternehmen erlebe, dass man komplizierte Prozesse nur weiter verkompliziert, statt sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und dass man den gleichen Ansatz auch im Komplexen versucht anzusetzen und scheitert damit.
Marc, ich habe bei Komplexität so ein Bild vor mir von verschiedenen Ebenen, ja? Zweidimensional, dreidimensional, mehrdimensional. Aber ich habe da auch so ein Bild drin von Netzwerkstrukturen. Mhm. Und das ist doch eigentlich etwas, was uns gerade in jedem LinkedIn-Post gesagt wird. Wir müssen in Ökosystemen denken, wir müssen netzwerken. Erfolg geht nur, wenn wir Strukturen aufbauen, die außerhalb der geplanten Linien sind. Also Richtig. Ist nicht genau das auch der Wunsch oder das, was gerade gefordert ist, dass Komplexität dort die Chance, ja, du sagst es ja selber, die Chance ist?
Ja, das ist genau das, was gefordert wird. Und das Verständnis, das du hier beschreibst von den diversen Social-Media-Kanälen, ist doch genau das Richtige. Das ist es, was wir brauchen, um damit umgehen zu können, weil wir nur durch Vernetzung untereinander, durch Erfahrungsaustausch miteinander und vor allen Dingen durch das Miteinander lernen und uns weiterentwickeln, der Komplexität etwas entgegensetzen können. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass wir das in den deutschen Unternehmen, so wie ich sie kennengelernt habe, nicht tun, sondern da tun wir das Gegenteil. Wir bleiben sehr gerne in unserer eigenen systemischen Bubble. Wir bauen sehr gerne Silo-Denken auf und wir schauen nicht über den Tellerrand, sondern wir verlassen uns mehr auf das, was wir ja die letzten 80 Jahre so gut gemacht haben. Und so frei nach dem Motto, naja, diese ganze Sache mit der Komplexität, die wird wahrscheinlich schon irgendwann vorbeigehen. Never change a running system, hat ja bei dem Nachhaltigkeitstrend auch funktioniert. Mhm. Also kurz gefasst, die Chance liegt eindeutig da drin, sich miteinander oder sich zusammen zu tun und einfach Dinge zu entwickeln und Dinge möglich zu machen, von denen wir glauben, dass sie bislang noch nicht möglich waren.
Lass uns mal in so ein Beispiel reingehen. Also wenn ihr mit eurem Unternehmen zum Kunden kommt, sei es jetzt, der hat euch gerufen oder ihr habt ihn akquiriert. Wir gehen jetzt mal in eine typische Situation aus. Gib uns mal so ein Case Study. Was macht ihr? Wie sieht so ein Prozess aus? Mit wem arbeitet ihr? Und was sind die Inhalte?
Tatsächlich ganz konkret in einen einzelnen Ablauf reinzugehen, wäre vermessen, das zu tun. Mhm. Denn die Gefahr, dann auch wiederum Nachahmer anzuregen oder anzuleiten, na, wenn du es so machst, dann wirst du aus der Nummer schon rauskommen, die ist wahnsinnig hoch.
Ja.
Deswegen möchte ich gar nicht in ein konkretes Arbeitsbeispiel gehen, obwohl es von denen viele gibt, möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe es ist ein paar Monate her, wir hatten einen sehr, sehr langen Arbeitstag, einen sehr anstrengenden Workshop-Tag. Und ich habe am Abend noch mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammengesessen. Unter anderem mit einem Manager der Deutschen Bahn. Und das fand ich hochspannend, weil wann kommt man mal mit einem gehobenen Manager der Deutschen Bahn zusammen? Wir saßen lange zusammen, wir haben lange über dies und das geredet und debattiert. Und in einem Moment kam, meine Frau sagt immer zu mir, du solltest lieber erst denken und dann reden. In einem Moment kam von mir diese Frage, die, glaube ich, jeder von uns einmal einem Bahnmanager stellen möchte. Und ich sage zu ihm, sag mal, er hieß übrigens Michael, sag mal, Michael, wann wird die Deutsche Bahn eigentlich mal pünktlich sein?
Marc, das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Ich habe auf der Veranstaltung von Julian Kowskis Good Work Premiere auch einen hohen Manager der Deutschen Bahn kennengelernt. Und weißt du, was ich ihn gefragt habe?
Ja.
Kannst du mir das Rezept vom Chili con Carne schicken?
Das ist ziemlich gut, ja. Das stimmt, ja. Hast du es bekommen?
Du, die haben das tatsächlich, ja, wir haben uns dann auch lange darüber unterhalten. Die haben sogar mal ein YouTube-Video dazu gemacht, weil die Frage ganz häufig kommt, weil mehrere Menschen das Chili con Carne der Bahn lieben.
Ja. Okay, gut.
Aber schön, lass uns über die Bahn reden. Ich möchte gerne, das war meine Intention der Frage, ich möchte gerne Storytelling machen, also eine großartige Geschichte. Ich will erzähl weiter.
Ja, du wirst lachen. statt eine konsternierte Antwort zu geben, lächelte Michael nur. Und das war für mich ein total interessantes Erlebnis, denn seine Antwort war ganz einfach. Er sagt zu mir, Marc, pünktlich. Das werden wir wahrscheinlich nie so wirklich sein. Das wird uns nicht gelingen.
Ja.
Und weißt du auch warum? Weil wir in Deutschland das komplexeste Schienenverkehrsnetz der Welt betreiben. Mir war das vorher gar nicht bewusst.
Nee, mir auch nicht.
Und ich habe das mal nachgelesen und habe festgestellt, wir bewegen, also nicht wir, sondern die Deutsche Bahn bewegt ja tatsächlich fast 40.000 Züge am Tag auf 36.000 Schienenkilometern. Und das sind mitunter sind das Personennahverkehrszüge, regionale Züge, S-Bahnen, Fernverkehrszüge, dann auch noch die Schienenlogistik und dann kommen noch die privaten Anbieter dazu, die auch noch das Netz benutzen. Und jetzt kann man über diesen Laden sagen, was man will. Sie würden sich nicht um ihr Netz kümmern oder sie würden nicht renovieren und nichts tun. Das tun sie sehr wohl, aber die erleben am Tag mehrere hundert ungeplante Überraschungen. Und da sagt Michael, das sind nicht die Dinge, von denen wir rechnen, dass sie wegen Technik oder sonst irgendwas ausfallen, hier Gleisstörungen oder ähnliches, Weichenstörungen. Nee, wir reden von so Geschichten wie Personen auf dem Gleis oder mal ein Polizeieinsatz, ein Notfalleinsatz. Oder vielleicht ist es auch nur, O-Ton Michael, vielleicht ist es auch nur so irgendein zu Spätkommer, der an irgendeinem Regionalbahnhof für 40 Sekunden die Tür blockiert. Und das sind Überraschungen, gegen die sie nichts tun können. Mhm. Und weil für die es kein Werkzeug gibt. Es gibt keines. Du kannst mit keiner Regel und keinem Gesetz verhindern, dass irgendjemand über die Gleise läuft. Das geht nicht. Und natürlich, man konzentriert sich in dem Unternehmen sehr stark auf Qualitätsmanagement und versucht immer wieder alles dafür zu tun, damit man mit Gesetzmäßigkeiten und Verbesserungen der Abläufe perfekter wird oder besser wird. Aber was sie sich sagen ist, ihr Lösungsansatz liegt woanders. Sie kümmern sich verstärkt um den Kunden. Das ist was ich erstaunlich finde und was ich selber am eigenen Leib erlebe. Ich fahre mit Sicherheit ein oder zweimal in der Woche Langstrecke mit der Deutschen Bahn und ich stelle fest, dass in den letzten 1 bis 2 Jahren der Kundenservice an Bord der Züge erheblich besser geworden ist. Und ja, da kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen auf kreative Ideen, um uns zu begeistern. Das ist nicht aus der Retorte, das ist nicht einfach irgendwas runtergesprochen oder ein Prozess verfolgt, sondern die lassen sich echt was einfallen. Und jeder für sich und jeder individuell. Da kommen mal lustige Sprüche oder ähnliches. Das finde ich total spannend.
Du, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin ja auch so ein Deutsche Bahn Ultra. Also ich feiere die. Ich habe auch immer das Glück, dass ich in den pünktlichen Zügen sitze. Und selbst wenn, mir wäre das sowas von egal, weil es für mich, jeder Stau ist für mich geschenkte Zeit, weil
ja,
die Zeit, einfach mal nachzudenken, mal Mücken zu gucken, rauszugucken, nichts tun können, kann ja auch Luxus sein. Also ich habe da keine Probleme mit, aber ich habe es genauso, ich empfinde es genauso wie du, dass ich manchmal das Gefühl habe, es gibt nichts Lustigeres als im Speisewagen der Deutschen Bahn zu sehen, wie mit welchen Entertainer-Qualitäten die mit diesen Situationen umgehen, die sicherlich herausfordernd sind.
Ja.
Und mich wundert das, weil ich nehme es auch wahr, als wäre es anders als früher.
Ja.
Hast du den Michael mal gefragt?
Ja, ich glaube, der Schlüssel ist der, was Michael auch sagte. Sie haben auf der einen Seite diese komplexen Herausforderungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ignorieren. Das ist nicht wahr. Das tun sie nicht, sondern sie tun wahnsinnig viel dafür, dass es besser werden kann. Aber sie haben die Herausforderungen für sich akzeptiert. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich nehme viele Unternehmen wahr, zu denen ich gerufen werde, hilf mir da, hilf uns da. Die das nicht akzeptieren, dass die Welt komplex ist und krampfhaft versuchen, mit Vereinfachung etwas dagegen zu tun.
Ja, ja.
Und seitens des Unternehmens, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, die sind sich dessen bewusst, dass sie an manchen Dingen etwas nicht ändern können. Deswegen überlegen sie sich, wo haben sie denn die Lücke, wo sie etwas anders machen können? Und diese Lücke ist vielleicht die Kleinigkeit am Kundenservice oder mal der Keks, der ausgeteilt wird. Diese Kleinigkeiten, die mir als Fahrgast das Gefühl geben, hey, hier bin ich willkommen. Und das macht den kleinen Unterschied. Und ich glaube, dieses Akzeptieren davon, dass es bestimmte Dinge gibt, die kann ich tun, was ich will, die werde ich nicht geändert kriegen. Und den Fokus auf etwas anderes richten, wo ich wirksam werden kann. Mhm. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Und da verstecken sich immer noch viele Unternehmen davor.
Ja, und das ist ja dann noch ganz schön. Also mein Eindruck ist auch, dass die Bahn es den Mitarbeitern gestattet und dass die auch mal sagen dürfen, hey, ja, zum Beispiel, es kommt ja jetzt öfter mal die Durchsage wegen Personalmangels oder weil jemand verspätet ist, starten wir später. Die sind natürlich genauso davon betroffen wie jeder Zahnarzt, wie jede Seniorenresidenz und jede Autowerkstatt, bei der du einen Termin haben willst und dann in 6 Wochen zur Inspektion kommen kannst. Aber also mein Eindruck ist auch, dass sie darüber reden, dass die offen sagen, ja, es ist ärgerlich und ich habe jetzt heute schon die zweite Änderung zu dem, was eigentlich Montag in meinem Tourenplan stand. Und auch darüber habe ich mich gewundert, über diese Offenheit. Das muss ja gestattet sein. Und das ist doch ein tolles Zeichen. Das ist doch genau das, was auch echte Kommunikation ausmacht und wo man als Gast, als Bahnfahrer sofort spürt, das ist ehrlich. Und das ist jetzt nicht Olaf Scholz, Bundespressekonferenz, Sommerpressekonferenz, wo ich mir was überlege, was ich sage zur Erläuterung, sondern es kommt aus dem Herzen, ne? Das spricht die Menschen an.
Und ich glaube, das ist genau das, was dieses Unternehmen tut, dass sie die Menschen, die für das Unternehmen arbeiten, einladen, sich Dinge einfallen zu lassen und wirklich aus dem Herzen zu sprechen, ehrlich und offen über die Dinge zu reden und nicht hinterm Berg zu halten. Und das ist auch mein grundlegender Appell in den Unternehmen, in denen ich tätig werden darf. Lasst die Menschen, die wirklich was bewegen können, lasst sie auch was bewegen. Gib ihnen den Freiraum dazu, etwas zu bewegen. gib ihnen Zeit und Raum, um kreativ zu werden und presse sie nicht in ein Korsett aus Prozessen und kausalen Strukturen und Logiken und bestenfalls noch diversen Tools, die sich modern oder digital schimpfen, sondern und ich vertraue zu 100%ig darauf, dass Menschen die Motivation haben, für ihr Unternehmen auch tatsächlich etwas bewegen zu können und zu wollen, wenn man sie lässt. Und da auch Gutes zu bewegen. Also keiner wird den Laden schließen, nur weil man ihm jetzt die Erlaubnis gibt, rechts oder links zu denken, sondern im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin Bock darauf hat, sein eigenes Unternehmen nach vorne zu bringen. Aber Punkt, Ausrufezeichen, wie auch immer, man muss sie lassen. Also man muss ihnen den Spielraum dafür geben. Man muss sie motivieren, es zu tun. Und da helfen uns Managementprozesse halt nun mal leider gar nicht.
Ja, und das ist ja auch gleichzeitig auch so eine große Motivation, weil auch wenn ich unzufriedene Mitarbeiter habe oder auch Mitarbeiter, die unter einer besonderen Belastung stehen, wenn ich die dann noch gängle und sage, du darfst jetzt das und das und das nicht machen, sehen wir ja auch in der digitalen Kommunikation. Ja, wir kommen ja immer wieder auf unsere Fälle ran. Wir beide sind ja auch LinkedIn-Fans, wo du dann merkst, die müssen erst einen LinkedIn-Post freigeben lassen, bevor dann irgendwas geschrieben werden darf oder kommentiert werden darf. Denke ich immer, Leute, ihr habt es echt nicht verstanden, dass wir 2024 haben, ne?
Ja.
Ja, du hast gerade aber noch was. Gut, wollen wir nochmal über das Chili sprechen. Was ist dein Lieblingsgericht in der Bahn? Nutzt du gerne den Speisewagen? Vielleicht erstmal die Frage.
Ich nutze den Speisewagen sehr selten zum Essen. Mhm. Natürlich genieße ich es, wenn ich einen guten Kaffee bei denen bekomme. Gibt's ja inzwischen auch. Der ist ja auch ganz ordentlich geworden.
Absolut.
Beim Essen bin ich leider sehr konsequent, denn ich koche einfach viel zu gerne, als dass ich mich von anderen bekochen lasse. Ist zwar oftmals auf Geschäftsreisen nicht ganz so möglich, aber ich gebe mein Bestes dazu. Und da man ja so oft im Zug sitzt, ist dann das Chili con Carne, auch wenn es so lecker sein mag, irgendwann dann auch hier noch. Also
okay, ich gebe dir demnächst noch ein paar andere Tipps, schick dir die meine Monatslieblinge zu.
Bitte darum.
Du wirst ja. Das kriegen. Naja, aber das ist mein Tipp, also nur, das ist jetzt kleine Sprungkonversation, liebe Hörer, aber ich mache das immer anstatt einer Fahrplatzreservierung. Ich sag mir einfach, ich vertraue darauf, dass ich im Bordbistro unterkomme und dann brauche ich mir keinen Sitzplatz zu nehmen. So,
das
du
ist
hast
auch
aber.
Ich merke mir das.
Du hast aber gerade noch was anderes gesagt. Du hast von der Vereinfachung gesprochen, die manche Manager dann sich herbeiwünschen. Warum siehst du Vereinfachung als Gefahr und nicht als Lösung?
Vielleicht aus zwei Perspektiven raus, Birgit. Also auf der einen Seite, wir haben zur Genüge, wir haben es oft genug gehört und ich glaube, keiner von uns möchte es nochmal hören. Wir kennen dieses wunderbare Bild, wie isst man einen Elefanten am leichtesten? Ne? Kennst du die Antwort? In kleinen Scheiben. Also mal unabhängig davon, dass ich gar keine Lust habe, einen Elefanten zu verspeisen, muss ich dir auf der anderen Seite sagen, wenn ich den in kleine Scheiben schneide, dann sehe ich doch das gesamte Bild nicht mehr. Also ich verliere vollständig aus dem Blick, was insgesamt dahinter stecken könnte und was für Möglichkeiten ich habe, mit so einem Elefanten etwas zu tun. Und das ist auch die Gefahr, die ich sehe in vielen Unternehmen. Man versucht, Prozesse so kleinteilig zu machen,
ja,
dass sie vielleicht auch nur noch Aufgaben von wenigen Minuten sind. Das Ergebnis ist, kein einziger Mitarbeiter weiß mehr, wo arbeite ich denn drauf hin, denn man arbeitet ja nur kleine Teilchen ab. Es ist ein Irrglaube, dass Menschen nicht vernetzt denken können und dass wir alles kleinschneiden müssen. Und zum Zweiten führt es natürlich zu einem immensen, so einem Multitasking gesteuerten Arbeits-Overload. Also wir sind
absolut,
ja, so weit, dass wir 30 Dinge gleichzeitig auf der Pfanne haben, um irgendwie den Überblick zu behalten. Und das liegt meiner Meinung nach vor allen Dingen daran, dass wir alles immer kleinteiliger in kleinere Häppchen zerschneiden. Und dabei,
ja, aber
eben,
Marc, es muss doch heute alles snackable sein.
Ja, es muss alles snackable sein, aber warum muss denn alles snackable sein?
Ich denke, also manchmal, die trauen uns nichts mehr zu, die halten uns alle für, weiß ich nicht, als wären bei uns die Gehirnzellen abgestorben.
Ja. Birgit, und genau das ist es ja, sie trauen uns das tatsächlich nicht zu. Ich habe vor kurzem eine Aussage von einem Unternehmensberater und Organisationsentwickler gehört, die war O-Ton, Menschen können nicht vernetzt denken, deswegen müssen wir alles kleinschneiden.
In Gottes Namen.
Wie kommt man auf diese Aussage zu behaupten, Menschen können nicht vernetzt denken? Es ist uns doch in die Wiege gelegt worden. Wir können doch als Kinder, können wir sowas von vernetzt denken. Wir probieren aus, wir testen, wir gucken uns die Welt als Ganzes an. Wir trauen uns an Herausforderungen, für die wir, in denen wir keine Idee haben, wie wir sie gelöst haben, und wir entwickeln uns tagtäglich weiter. Also wenn ich das als Kind kann, dann kann ich das als Erwachsener erst recht, weil ich mich ja weiterentwickelt habe. Oder entwickeln wir uns so zurück, dass wir nicht mehr vernetzt denken können, tatsächlich. Glaube ich nicht. Ich glaube da nicht dran. Und trotzdem glaubt man im Management vieler Unternehmen, wir müssen es immer noch so machen. Wir müssen den Menschen klein halten. Der braucht es nicht zu verstehen, weil er versteht es ja sowieso nicht.
Das ist ja auch vor allem, weil du jetzt gerade Kinder ansprichst. Das ist ja irgendwie so ein Gegensatz. Bei Kindern geht man in der Schule, geht man ja verstärkt dazu, immer zu sagen, weg von diesem kleinen, heute die Hausaufgabe für morgen, sondern wir arbeiten an Projekten, an 4-Wochen-Themen, und du hast eine Aufgabe, in den nächsten 4 Wochen ein Thema zu erarbeiten, dich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und da wird bewusst, kommen wir weg von diesem, was es früher gab, noch zu meiner Schulzeit, von heute auf morgen denken, morgen das besprechen, dann gibt's die nächste Aufgabe für den nächsten Tag. Also da war das ja eher so, dieses Kleinteilige. Und wenn wir doch den Kindern das beibringen, zu sagen, nähere dich ein Thema an, also auf genau das zusteuern, die dazu befähigen, warum gibt es dann diesen unfassbaren Trend des Micromanagements, sobald die im Berufsleben sind? Oder Universität ist ja auch etwas, ne?
Ja.
Langfristig ja. Auf was hinarbeiten, sich was erschließen.
Ja, aber so, ich widerspreche dir ungern an einer Stelle. Zwar laden wir unsere Kinder dazu ein, dass sie sich langfristig Dinge erschließen. Wir erlauben den Kindern allerdings ab der frühen Schulzeit nicht mehr außerhalb geregelter Normen zu denken. Also alles, was sie sich erschließen, muss fundiert, nachvollziehbar auf bestehende Gesetzmäßigkeiten ausgelegt sein. Und das potenziert sich von Schuljahr zu Schuljahr bis hin zur Universität.
Ja.
Ich bin davon überzeugt, dass wir sowohl in Schulen als auch im universitären Kontext unserem beruflichen Nachwuchs erstmal nur Denken in Kausalitäten beibringen. Wir bringen den Kindern nicht bei, über den Tellerrand zu gucken, kreative Lösungen zu finden. Wir strafen sie sogar ab. Ne? Also eine kreative Lösung, die zum richtigen Ergebnis führt, gibt meistens eine schlechte Note. Eine fundierte Lösung, eine kausale Lösung, bestehend auf Gesetzmäßigkeiten, die zum falschen Ergebnis führt, gibt bessere Noten. Also ich habe das selbst in meiner Schulzeit noch erlebt.
Naja, da erinnere ich mich an diese Erläuterungen bei den Klausuren, erinnere ich mich auch.
Genau, also der Weg muss richtig sein, und zwar richtig anhand der Gesetze, die wir den Kindern, ich sag's extra, eintrichtern. Und der Umweg über kreative Ansätze und kreative Methoden, der wird unter Strafe gestellt. Und dann ist es kein Wunder, also ich behaupte, wir kriegen vernetztes Denken, wir haben das nicht, das ist nicht weg bei uns, wir kriegen es nur aberzogen, und wir müssen unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder dorthin führen, dass sie das entdecken, was sie eigentlich haben.
Und wie kann sowas gelingen? Was wären jetzt so konkrete Tipps von dir? Also ohne, dass du jetzt die Kollegen schlau machst, habe ich verstanden. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren. Arbeitet ihr da mit dem, was gerade so gang und gäbe ist in den Unternehmen, mit Tools, mit Werkzeugen? Macht ihr da eine Kiste auf, eine Wunderkiste auf und sagt, hier sind die unsere Komplexitätswerkzeuge? Gibt's eine neue Software? Habt ihr eine App?
Wir haben weder eine neue Software noch eine App, weil wir absolut daran glauben, dass eine Software oder eine App das Ganze nur forciert, anstatt Lösungen zu entwickeln. Ja, wir arbeiten mit Methodiken, die gar nicht so neu sind. Wir arbeiten mit Zusammenarbeitsmodellen, die darauf abzielen, dass Teams, dass Menschen in Organisationen mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten der Entscheidung bekommen. Wir arbeiten aber auch auf Führungsebene daran, mehr Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen, und ich sage extra nicht in die Angestellten zu setzen, ich finde es ein ganz furchtbarer Begriff, sondern mehr Vertrauen den Kolleginnen und Kollegen entgegenzubringen und dafür zu sorgen, dass eher Rahmenbedingungen gestaltet sind, damit Menschen frei entscheiden können. Und da gibt es mehr als genug Tools und Möglichkeiten. auf die wir uns spezialisiert haben. Wir sagen immer Agilität für den deutschen Mittelstand bis hin zum Großkonzern. Und wir glauben daran, dass die Konzepte des agilen Arbeitens tatsächlich funktionieren können, wenn sie denn dann richtig gelebt werden. Mhm. Und da liegt für uns im Moment die größte Krux überhaupt, die richtig zu leben.
Du hast ja, also wenn wir von Teams sprechen, muss ich jetzt auch mal auf Teams von Microsoft zu sprechen kommen. Mhm. Das ist ja eine der Plattformen, wo man genau das vorfindet. Ja, Kollaboration, es ist alles da, du kannst auf alles zugreifen, es ist alles sehr transparent. Mhm. Und trotzdem empfinde ich es auch so, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, dass auch manche sagen, boah, es nervt, ja. Also wo habe ich jetzt was? Wenn ich in einem Zoom-Call bin mit jemand, dann muss der nochmal bei Teams nachgucken. Wenn der es bei Teams nicht findet, hat das vielleicht auf einem Trello-Board. Ach nee, es kann auch sein, dass der Kollege mir das per WhatsApp geschrieben hat. Ist das kompliziert? Ist das komplex? Und wie kann man denn diese großartigen Werkzeuge, die es dann gibt und die Möglichkeiten, die wir haben zur Kollaboration, wie kann man das dann, vereinfachen, aber wie kann ich das zur Freude, zu einem freudvollen Nutzen bringen und nicht so nach dem Motto, okay, ich muss die Plattform öffnen.
Das hast du schön gesagt, wie kann man es freudvoll nutzen, denn die Vereinfachung ist ja genau das, was wir versuchen, indem wir diese diversen Tools einsetzen. Ich erlebe viele Unternehmen, in denen ist es nicht nur Teams, was genutzt wird, sondern da gibt es noch diese Jira, Confluence und Asana Boards, die alle dazu gedacht sind, um kleinteilige Prozesse abzubilden und Kommunikation auf Augenhöhe eigentlich obsolet machen, obwohl das der falsche Ansatz ist. Ne?
Bubble Talk.
Genau, richtig. Also mal, wir schreiben mal lieber schnell ein Ticket, als eine E-Mail zu schreiben mit dem Ergebnis, dass wir das Ticket, als anzurufen mit dem Ergebnis, dass wir das Ticket 20 Mal schreiben und immer noch keine Lösung haben oder von einem Tool ins nächste schicken. Grundlegend spricht ja gegen diese Tools nichts, denn irgendwo muss ich ja meine Arbeit sichtbar machen. Irgendwo muss ich es ja auch dokumentieren für mich, was ich getan habe. Da ist nichts gegen einzuwenden. Aber der Fokus muss meiner Meinung nach auf der Kommunikation untereinander liegen und nicht auf der Nutzung des Tools. Das Tool darf nur ein Vehikel dafür sein und immer wieder zur Rate gezogen werden, wenn ich drüber rede. Also Reden ist meiner Meinung nach das erste Mittel zum Zweck in Komplexität. Da hilft uns kein Tool, da hilft uns keine Software, die uns irgendwo, oder keine App, die uns unterstützen soll, und schon gar nicht eine Masse von Apps.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Eindruck ist, 2024 ist das Jahr, wo jetzt allen bewusst geworden ist, dass wir dieses Menschliche so dringend brauchen, dass wir dieses zum Telefonhörer brauchen, dass wir wieder viel mehr miteinander sprechen, als das vielleicht 3 Jahre vorher war, als es auch in Corona war. Wir haben auch alle das ausprobiert, dann haben wir gemerkt, huch, ja, hier bei uns intern funktioniert Teams, aber extern nach da ist es Trello, extern nach da ist es Asana, extern nach da ist es wieder was anderes. Und ich nehme das wirklich gerade so wahr, dass die Menschen sagen, lass uns treffen, lass uns was in echt machen, wo ich immer sage, naja, komm, das andere ist auch echt. Und auch wieder, wäre vielleicht mal interessant, jetzt mal jemanden, nachdem du mit der Bahn gesprochen hast, jetzt mal jemand von der Telekom zu sprechen, nimmt Sprachtelefonie wieder zu?
Nein, ich glaube nicht, dass sie wieder zunimmt. Einer der vielen Gründe ist sicherlich darin verwurzelt, dass wir uns ja daran gewöhnt haben, über diese digitalen Kanäle miteinander zu kommunizieren. Mhm. Ein anderer Grund dafür ist, und da sind wir wieder beim Thema Vereinfachung, krampfhafte Vereinfachung und Tool-Overload, so möchte ich es mal nennen, dass die Menschen überhaupt keine Zeit mehr haben, miteinander zu reden, wenn sie im Beruf sind. Also du hast einfach viel zu viel zu tun. Ein Meeting jagt das nächste und die Meetings sind meistens nicht sonderlich zielführend. Und ein Tool löst das nächste ab. Ich bin mehr damit beschäftigt, alles in irgendwelche diversen Programme reinzutippen, als dass ich einfach in den Austausch gehen kann. Ich glaube, das ist der größte Störfaktor, den wir im Moment in der Zusammenarbeit haben. Menschen haben keine Zeit.
Und wie kann ich das lösen?
Tja, auch das ist nicht ganz so leicht. Aber das Thema heißt ja Fokus, den Fokus setzen auf das, was wirklich wichtig ist. Mhm. Und vielleicht kann man mal, gerade im Moment mit einem mittelständigen Verlagshaus am Arbeiten, wir unterstützen sie gerade dabei, ein bisschen mehr Fokus in das zu tun, was sie bekommen. Und den ersten Ansatzpunkt, den wir gefunden haben, schaut euch doch mal bitte eure fest verwurzelten und vermusterten Meetings an. Und schaut doch mal, wie viele Meetings ihr tatsächlich jeden Tag durchführt, die möglicherweise einfach nur gemacht werden, weil wir sie schon seit 10 Jahren so machen. Mhm. Und überlegt euch mal, welches davon ist tatsächlich notwendig und welches nicht. Mhm. Und wir haben wenige Wochen dafür gebraucht, um fast 30% aller Meetings einfach zu löschen. Also sagen, brauchen wir nicht mehr.
Großartig.
Sind nur Zeitfresser. Großartig. Und 30% mehr Arbeitszeit zu haben, heißt mit Sicherheit viel stärker in den Austausch mit den Kollegen zu gehen, weil Meetings sind kein Austausch.
Großartig, finde ich perfekt und glaube ich dir sofort, dass das hilft. Und wenn ich an meine eigene Kalenderübersicht denke, dann finde ich dort mittlerweile, ich würde mal sagen, 10-20% sogenannte Regeltalks und Regelcalls und Regelzooms, wo man sich fragen muss, muss man die auf alle Zeit einstellen? Da kann man sagen, das ist ja ein gutes Werkzeug, aber lass uns das mal 4 Wochen machen oder 4 Monate, aber nicht von einem Jahr ins andere übergehend, ne?
Ja, lass uns das mal dann machen, wenn es wirklich wichtig ist, denn wenn es was zu besprechen gibt, aber es muss nicht zu einem Regeltermin werden, der die nächsten 10 Jahre Bestand hat. Mhm. Und ich sehe das in sehr vielen Unternehmen, dass es Jourfixe gibt, die seit 10 Jahren durchgeführt werden. Mhm. Und ich frage immer, was besprecht ihr denn da? Ja, dies und das. Ja, was denn wirklich? Um was geht's denn hier genau in dem Jourfix? Ja, das gibt's keine klare Agenda und manchmal reden wir auch gar nicht, aber der Termin steht und das seit 10 Jahren. Und ich stelle mir wirklich die Frage, warum? Warum, Leute? Warum nehmt ihr die Zeit nicht für was Sinnvolleres her und kümmert euch um das, was wirklich wichtig ist? Mhm. Und mea culpa, es gibt eigentlich in jedem Unternehmen nur einen einzigen Faktor, der wirklich wichtig ist. Es gibt nur einen, mehr gibt es nicht.
Das ist der Kunde, für den ich handle,
und der ist ein Mensch. Weil der ist derjenige, der mein Gehalt zahlt. Das ist nicht mein Teamleiter, das ist nicht mein Geschäftsführer, das ist der Kunde, der mein Gehalt zahlt. Und dessen muss ich mir bewusst werden. Und wenn ich für den nicht aktiv werde, dann lande ich leider Gottes in dieser kleinen Schublade dessen, was wir nicht mehr brauchen.
Marc, und du bist ja 3x7 alt. Jetzt mal
mindestens.
Ehrlich, das hat sich doch einfach auch verändert. Wir hatten doch früher mehr Zeit für den Kunden, haben auch mehr, ich sag immer, echt gearbeitet, also Sachen gemacht am Schreibtisch. Und heute sitzen wir mehr in internen Meetings.
Mhm. Weil wir ja glauben, wir müssten auf diesen wachsenden, also diesen Digitaltrend so reagieren, indem wir uns ständig abstimmen. Na, der Kunde hat sich natürlich massiv verändert. Das muss man auch dazu sagen. Behaupte ja immer, früher war der Kunde derjenige, wenn man es mal so aus dem Blickwinkel des Verkäufers ansehen, dann war der Kunde die Beute, die gejagt werden will, und der Verkäufer war der Jäger, um mal mit so einer Metapher zu kommen. Mhm. Und ich finde, das hat sich heute massiv verändert, denn unsere Kunden sind ja schlauer geworden, die können sich ja selbst informieren und die finden das, was für sie wichtig und attraktiv ist, finden die ja ganz von selbst, die brauchen uns gar nicht mehr dafür. Und das ist das, was sich verändert hat. Und hier müssen wir auch unser Denken ändern und müssen uns überlegen, wie können wir dem Kunden so viel Mehrwert schaffen, dass er an uns bei seiner Informationsbeschaffung nicht mehr vorbeikommt. Und das schaffen wir nur, indem wir mit ihm im Austausch sind, indem wir ihn verstehen. Ja, und das wird nicht gelingen, wenn wir in internen Meetings sitzen.
Und da muss ich jetzt wieder die Deutsche Bahn erwähnen. Die habe ich sehr dafür gefeiert, dass sie zu Beginn des der Fußball-Europameisterschaft ist schon wieder so lange her, oder? Es ist schon Paris, aber die haben dazu ein Fan-Ticket gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, sie haben es genau verstanden. Es waren natürlich Fußballfans, ja, 3 Monate zu einem Superpreis Deutsche Bahncard nutzen. Aber das ist es doch, wenn ich Kunden zu Fans mache, das ist doch meine eigentliche Aufgabe.
Richtig. Mhm. Und keine andere. Mhm. Ich muss nicht meinen Chef zum Fan machen, ich muss meinen Kunden zum Fan machen.
Ja, aber das ist es. Es ist ganz häufig, dass ich verkaufe mich bei meinen Kollegen, indem ich erzähle, was ich alles Tolles gemacht habe. So ein bisschen wie Fleißkärtchen einsammeln, oder?
Natürlich, ja, genau. Das berühmte Bienchen im Fleißheft. Mhm. Nein, bin ich bei dir. Und In meiner Welt und in meinem Denken ist es, wir sprechen hier über Komplexität, und der Kunde als Mensch ist ja das komplexeste System, was uns überhaupt nur begegnen kann. Und ich bin davon überzeugt, und wir werden uns über dieses Thema sicherlich in einer der nächsten Folgen noch mehrfach unterhalten.
Habe ich gerade gedacht, wir müssen eine Kundenfolge machen.
Ja,
also lieber Hörer, wir sind sehr agil, wir machen das ja auch von der Hand in den Mund.
Genau. Und ich kann auf den Kunden ja nur dann reagieren, wenn ich mich auf der einen Seite auf ihn einlasse und B, ich kann ihn nicht in Schubladen packen. Also hier funktionieren auch wiederum keine Prozesse, keine klaren Strukturen. Also nach dem Motto Kausalverknüpfung, wenn ich dem Kunden das hinwerfe, wird er schon reagieren. Menschen sind komplexe Systeme und ich kann auf komplexe Systeme nur mit komplexen Lösungen reagieren. Also nicht mit einfachen Lösungen. Ich kann also nur ausprobieren, ich kann nur testen und ich muss auch dazu bereit sein, eine Idee, die ich habe, einfach mal wegzuwerfen, weil sie nicht richtig funktioniert. Und da komme ich jetzt wieder so zurück zu dem, was wir eingangs mal gesagt haben, Kinder. Kinder machen nichts anderes. Die probieren so lange aus, bis sie eine Lösung gefunden haben. Und wenn die Fragestellung sich verändert, dann wird eben wieder probiert. Dann wird nicht krampfhaft versucht, das gleiche Bausteinchen auf das gleiche Element zu setzen, sondern man testet halt einfach an. Und auch wenn ein Kind mal frustriert ist und seine Spielsache in die Ecke wirft, kannst du trotzdem davon ausgehen, nach ein paar Minuten obsiegt die Neugier und sie probieren es wieder. Und wir versuchen genau das Gegenteil. Wir versuchen Schubladen aufzumachen und Probleme in Schubladen reinzupacken, Lösungen drüber zu stülpen und merken, wenn es zu spät ist erst, dass es nicht funktioniert hat.
Ich bin ja der Meinung, auf jeden Schreibtisch gehört das, was du bei mir im Hintergrund siehst. Lego. Ja. Lego spielen hilft zwischendurch extrem. Ja. Das macht den Kopf so frei und diese Steinchen aufeinandersetzen und gucken, machen wir es irgendwie anders.
Ja, die Einladung können wir gerne mal an unsere Kunden und Kundinnen aussprechen. Ich mache das sehr gerne. Ich arbeite tatsächlich wahnsinnig gerne mit Lego-Steinen, weil die den Raum aufmachen, um kreativ zu denken. Es geht nicht um diese Lego-Modelle, die es jetzt inzwischen überall zu kaufen gibt, die mehr oder weniger fertig gebaut sind, sondern um diese Möglichkeit, mit der Fantasie Dinge zu entwerfen und entstehen zu lassen und daraus eine Geschichte zu erzählen, die dann nachher Wirklichkeit werden kann. Ja. Und das macht nicht nur Spaß, sondern es ist auch hocheffizient.
Absolut. Nicht umsonst gibt es mittlerweile Lego Serious Play als Workshop-Methode. Ne?
Ja, genau.
Ich muss gerade daran denken, ich habe über den Kunden nochmal nachgedacht. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass ihr ins Unternehmen reinkommt und die möchten gerne, dass ihr auf diese internen Sachen guckt und die Komplexität vereinfacht und ihr sagt, können wir bitte einmal den Kopf umdrehen und nochmal Richtung Kunde gucken und nicht nur nach innen. Ich freue mich auf eine Kundenfolge. Lass uns das mal machen.
Sollten wir mal angehen. Ist sicherlich ein Thema und ist sicherlich einer der wichtigsten Foki im Umgang mit den Herausforderungen, die wir haben. Und ich habe es wahrscheinlich jetzt schon zwei oder dreimal gesagt, ich glaube tatsächlich daran, dass wir mit einer anderen Denkrichtung wirklich Mittel zur Verfügung haben, dieser neuen oder alten Komplexität etwas entgegenzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es funktioniert. Das heißt halt einfach nur Neudenken. Und ich sage euch, ich werd nicht müde, das zu erwähnen. Komplexes muss uns keine Angst machen, sondern im Gegenteil, es ist die größte Chance, die uns überhaupt gegeben und geboten wird. Und guck dir mal an, was in der Wirtschaft heutzutage passiert. Da gibt es die ganz Großen, die sich sagen, die neue Dinge auf den Markt bringen, die setzen sich über sämtliche Konventionen hinweg und machen einfach und probieren aus und werden verdammt erfolgreich. Und so traurig es klingt, aber wir in unseren traditionsbewussten Ländern, ja, wir stehen ehrlich gesagt so langsam aber sicher am Abgrund und wissen nicht mehr weiter. Mhm. Und das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass wir uns nicht trauen, neue Wege zu gehen. Manchmal können wir es auch nicht, aber an vielen Stellen trauen wir uns einfach nicht. Und schade eigentlich.
Ach, da habe ich schon direkt ein Thema für eine weitere Folge. Neue Geschäftsmodelle. Ich denke da, wir sagen doch immer, wenn wir über das Google-Auto sprechen, die wussten nicht, die haben früher keine Autos gemacht, die wussten also nie, wo ein Lenkrad ist und wo die Bremse ist. Ne? Und da muss ich gerade an einen ganz tollen Verlag denken, der gerade so erfolgreich ist und einen Spiegel-Bestseller nach dem anderen produziert. Liebe Grüße an den Vorwort-Verlag. Die haben das, die wussten nicht, wie man einen Verlag macht. Die haben einfach mal neu angefangen und das ist echt eine Chance. Ja. Haben wir schon zwei Themen, die uns und unsere Hörer erwarten, an denen wir Spaß haben und das ist doch mal die Hauptsache.
Ja, da wird es noch mehr einfallen, davon bin ich überzeugt.
Was erwartet die Hörer? Was erwartet die Hörer in den weiteren Folgen? Was hast du vor?
was habe ich vor? Natürlich möchte ich einen Blick auf die Wirtschaft in Deutschland werfen. Ein ganz kritisches Thema für mich, vor allen Dingen der deutsche Mittelstand. Das Thema, was mich im Moment sehr, sehr stark umtreibt. Ich habe gerade noch mal vor kurzem nachgelesen, wir sind in Deutschland vertreten mit den meisten Hidden Champions. Wusstest du das?
Das wusste ich, weil ich komme aus Bonn und Professor Hermann Simon ist Mr. Hidden Champion.
Ja, also fast die Hälfte der weltweit tätigen Hidden Champions, bis zu 1600 Unternehmen, kommen aus dem deutschen Mittelstand. Über die spricht natürlich keiner.
Marc, darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Und die sitzen nicht in den Metropolregionen.
Nein, natürlich nicht.
Das ist auch das Tolle.
Das ist das Tolle, aber das, was dem gegenübersteht, sind mehrere 10.000 mittelständische Unternehmen, die mit Digitalisierung und mit Reglementierung gerade nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Und da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Damit möchte ich mich beschäftigen, weil ich glaube, auch hier braucht es ein Umdenken und ein Neudenken. Und hier sind wahnsinnige Chancen. Und ich möchte doch irgendwann mal sagen, wenn ich aufhöre zu arbeiten, was so Gott will nie passiert, dass wir dann nicht mehr 1600 Hidden Champions, sondern vielleicht noch ein paar tausend mehr haben in Deutschland. Einfach dadurch, dass wir neu denken. Wir waren mal Innovationsführer, wir sind schon lange nicht mehr. Insofern, vielleicht können wir hier noch ein bisschen was tun. Und ich möchte euch natürlich immer wieder von den Beispielen aus den Unternehmen erzählen, in denen wir einfach kleine Dinge in die Wege geleitet haben, die wirklich helfen, sodass ihr eine Idee davon haben könnt, was alles funktionieren kann in Komplexität und wo es so kleine Lücken gibt, obwohl du eigentlich der Meinung bist, ach, bei uns geht ja sowieso nichts.
Marc, und jetzt habe ich eine, also ich freue mich drauf, jetzt habe ich aber noch eine Frage zum Abschluss. Wenn du sagst, wir, dann ist das Planet Agile.
Dann ist das Planet Agile. Ich habe es eingangs erwähnt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Planet Agile Consulting. Wir sind ein Netzwerk. Also wir sind keine klassische Unternehmensberatung mit 20 Angestellten, sondern es gibt eine Person, das bin ich, und es gibt ein großes angeschlossenes Netzwerk, die sich der Philosophie und der Haltung von Planet Agile angeschlossen haben. Kolleginnen und Kollegen, die wirklich gut sind in dem, was sie tun, die alle gemeinsam Projekte bewegen möchten. Und was uns ganz besonders wichtig ist und was uns am Herzen liegt, ist, dass wir auch ein nachhaltiges Unternehmen sein möchten. Also nicht nur nachhaltig im Sinne von Umweltschutz, was uns wahnsinnig wichtig ist, sondern auch nachhaltig in der Wirkung. Das heißt, das, was wir uns überlegen und das, was wir ansetzen in Unternehmen, das darf auch lange wirken und das darf auch funktionieren. Da geht es uns auch ganz stark um Dauerhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.
Das heißt, der Planet, der ja auch in eurem Logo ist und den wir auf dem Podcast-Cover haben, das ist jetzt nicht reiner Größenwahn, sondern das ist so Optimismus?
Ja, vielleicht ein bisschen von beidem.
Ja, das heißt also, der Planet steht auch so ein bisschen was für euren Purpose, für das, was ihr der Erde zurückgeben wollt. Das ist jetzt sehr groß gesprochen.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen groß gesprochen. Ich glaube daran, dass wir, wenn wir alle ein bisschen was tun, dass wir auf jeden Fall wahnsinnig viel erreichen können. Ich glaube daran, dass genau diese Modelle, von denen ich eben gesprochen habe, in der Arbeit einen Riesenbeitrag dazu leisten können, dass wir etwas für die Umwelt tun können. Da ist einiges möglich, was wir uns gar nicht vor Augen führen. Und wir als Unternehmen sagen, wir verzichten konsequent, soweit es uns irgendwie möglich ist, auf Geschäftsreisen mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Wir sorgen dafür, dass alle unsere Reisen nachhaltig sind. Wir versuchen, Papier so weit wie möglich zu reduzieren oder auch gar nicht zu nutzen. Wir als kleines Unternehmen sorgen dafür, dass wir unseren Beitrag leisten. Und dafür stehen wir auch und uns ist das sehr wichtig. Und dazu laden wir auch unsere Kolleginnen, unsere Kunden und unsere Netzwerke ein, da ein bisschen was zu tun. Und im vergangenen Jahr haben wir sogar beschlossen, dass wir einen Teil der Ergebnisse, die wir erzielen, in ein Baumpflanzprojekt investieren möchten. Wir haben Ende 2023 den Entschluss gefasst, dass wir den Betrag aufheben und ihn im Ende 2024 dann tatsächlich in einem etwas größeren Rahmen der Umwelt zugutekommen lassen möchten.
Wie schön. Und wo du gerade gesagt hast, wir vermeiden, soweit es geht, Flugreisen, wir vermeiden Reisen mit dem Auto. Man könnte jetzt fast meinen, dass dieser Podcast von der Deutschen Bahn gesponsert ist. Ist er nicht. Ist er nicht, aber trotzdem nochmal ein Shoutout fürs Deutschland-Ticket, für die Bahn-Fan-Card, ey, und fürs Chili con Carne.
Ja, unbedingt.
Marc, danke, dass ich dich unterstützen durfte als Podcast. Ja,
vielen Dank, Birgit. Und um mit den Worten der Zugbegleiterin von gestern zu sprechen, das möchte ich noch loswerden. Denn zum Abschied sagte sie, Bitte achten Sie darauf, dass Sie nichts und niemanden hier im Podcast vergessen.
Och, ist das herrlich. Wie schön.
Danke dir.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Planet Agile dabei wart. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge mit Komplexitätsjunkie Marc Schmettkamp neue Einsichten und Inspirationen gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen und hinterlasst uns eine Bewertung. Eure Unterstützung hilft uns, weiterhin spannende Inhalte für euch zu produzieren. Folgt uns auch auf unseren sozialen Medien für aktuelle Updates, exklusive Inhalte und um Teil unserer wachsenden Community zu werden. Teilt eure Gedanken und Erfahrungen mit dem Hashtag PlanetAgile. Wir freuen uns auf eure Beiträge.